Hallihallö, heute geht es um die DNS, die Proteinbiosynthese, die Chromosomen, die Mitose und Meiose und die Genmutationen. Fangen wir mit der DNS an. Zur Beschreibung, sie ist ein fadenförmig strickleiterartig gedrehtes Kettenmolekül, auch bekannt als Doppelhelix, und besteht aus Phosphat, Zucker und vier organischen Teilen: Adenin, Cytosin, Thymin und Guanin. Ein P und ein OH sowie eine Base, also eins von den oben genannten vier organischen Teilen, Adenin, Cytosin, Thymin, Guanin, bilden ein Nukleotid. Jetzt wisst ihr, was Nukleotide sind. Wichtig ist aber, dass die vier organischen Teile sich nur jeweils mit einem anderen verbinden können. Also Adenin nur mit Thymin über zwei Wasserstoffbrückenbindungen und Guanin nur mit Cytosin über drei Wasserstoffbrückenbindungen. Drei Nukleotide, die aufeinander folgen, bilden ein Basentriplett. Das ist wichtig bei der späteren DNA-Replikation. Kommen wir nun zur Proteinbiosynthese, also die Neubildung und Herstellung von Proteinen in der Zelle, die für die Lebensweise eine zentrale Rolle spielen. Und zwar müssen erstmal, also dieser Vorgang besteht aus zwei Schritten. Und der erste Schritt ist, dass die Informationen abgelesen werden müssen aus der DNS, aus dem DNS-Strang. Und dazu wird der enzymisch getrennt, also die Wasserstoffbrückenbindungen werden getrennt. Und nach dem Prinzip der komplementären Basen, Kopplung wird ein langkettiges RNS-Molekül aufgebaut. Also sozusagen eine Kopie von der DNS, weil das halt die Informationen enthält, wie dieses Protein aufgebaut werden soll. Das Problem ist halt, dass die RNS statt Thymin nur Uracil hat. Das heißt, wenn man sich diese langkettigen DNS-Moleküle aufschreibt, langkettigen DNS-Stränge aufschreibt, dann steht bei der RNS statt dem T halt ein U. Fun Fact: Die RNS-Moleküle, also dieses langkettige RNS-Molekül, wird dann auch mRNS genannt, weil es der Messenger sozusagen ist, der die Botschaft nach außen dann überträgt, was für ein Protein gebildet werden soll. Dann verlässt das RNS-Molekül den Zellkern und dockt an der Oberfläche eines Ribosoms an. Wie ihr wisst, sind die Ribosome in der eher in dem endoplasmatischen Retikulum meist. Und wie schon gesagt, enthält die mRNA die Information zur Herstellung der Proteine bzw. der langkettigen Polypeptidketten. Dieser Vorgangsname heißt Translation und da kommen wir dann auch schon zum zweiten Schritt und zwar zur Herstellung der tRNA. Quatsch, nicht der Herstellung der tRNA, sondern des Proteins vollständig. Und zwar ist es so, dass die tRNA wandert bei diesem zweiten Vorgang mit ihrer Aminosäure zu den aufgespannten mRNAs und dockt sich nach dem komplementären Basenprinzip an das vorherige tRNA an, also an die Polypeptidketten. Wieso ist es schon wieder komplementär? Weil die mRNA sich ja komplementär an die DNA angedockt hat und dementsprechend sozusagen eine Spiegelung davon ist. Und um das wieder korrekt zu machen, ist dann wieder sozusagen dieses Prinzip komplementär, also gegensätzlich. Nach der Translation löst sich dann die mRNA und wird wieder ins Zytoplasma mit ihren passenden Aminosäuren bestückt. Fun Fact: 95% der gespeicherten Informationen sind funktionslos und wahrscheinlich evolutions weitergegebene Kopien von Merkmalen, die wir nicht mehr brauchen und die nicht mehr so wirklich dominieren. Was sind Chromosomen? Chromosomen sind eigentlich eine andere Form der DNA. Und zwar, wenn sich die Zelle teilt, ist es eine Möglichkeit, die DNA dann zu transportieren. Jedes Chromatid eines Chromosoms enthält einen DNS-Streifen und sie sind immer zweischenklig und
unterschiedlich groß.
Die Summe aller Chromosomen nennt man Chromosomensatz und bei höheren Pflanzenzellen besitzen sie einen Chromosomensatz, also sind diploid. Der Chromosomensatz ist identisch und baugleich, also homolog. Und jeweils ein Chromosom des Paares ist mütterlich und eines väterlich. Aber natürlich besitzen die Pflanzen auch Geschlechtszellen, also haploide Chromosomensätze, die in den Samen der Pflanzen sind und diploide Organismen dadurch entstehen können. Jetzt kommen wir zur Mitose und Meiose. Die Mitose ist einfach nur die Zellreplikation und bei der Meiose handelt es sich um eine Entstehung von einem Organismus durch zwei haploide Elternzellen. Beginnen wir mit der Mitose. Dort findet eine identische Replikation der DNA durch Verdopplung des Chromosomensatzes statt. Eine Mutterzelle erzeugt zwei Tochterzellen. Bei Pflanzen ist es so, damit halt nicht zu viele Chromosomen da sind, weil weibliche und männliche Geschlechtszellen verdoppelt werden, wird der Chromosomensatz reduziert. Die Mitose teilt sich in 5 Phasen, die Prophase, die Meta, die Ana, die Tele und die Interphase. Prophase. Die Chromosomen schrauben sich auf und werden dadurch im Zellkern sichtbar. Ihre Längsteilung im Chromatiden ist erkennbar. Die Kernmembran löst sich auf. Metaphase. Jedes Chromosom wird in 2 Chromatide gespaltet. Diese ordnen sich in der Zellmitte an der Äquatorialplatte an. Sogenannte Spindelfasern werden gebildet, die im Zentrum mehr derjenigen Chromatidhälfte anhaften. Also bei der Anaphase. Die Chromatidhälften werden durch die Spindelfasern zu den gegenüberliegenden Polen gezogen. Telophase. Die Chromatiden beginnen sich zu entschrauben. Die Kernmembran wird erneuert. In der Äquatorialebene wird eine neue Zellwand gebildet. Interphase. Die Phase zwischen zwei Zellteilungen, in der die halbierenden Bestandteile, insbesondere der genetische Substanz, die genetische Substanz verdoppelt werden. Die Dauer ist 6 bis 12 Stunden. Es ist ein prochemischer Reaktionsschnitt, weil mehrere Enzyme die DNS erst glätten müssen und die Wasserstoffbrückenbindung reißverschlussartig geöffnet werden müssen durch die Topoisomerase und die Helikase, da muss man sich auch nochmal genau mit beschäftigen, wie überhaupt die DNS aufgespalten wird und das Ganze mit dem Aufteilen funktioniert. Der offene Abschnitt der Enzyme, also der DNS-Polymerase, wird komplementär als Nukleotidbaustein eingesetzt durch die Okazi-Fragmente, dass so eine Kopie der DNS stattfinden kann, damit halt in beiden Zellen, die daraus entstehen, dieselben Erbinformationen enthalten sind. Bei der Meiose ist es so, dass zwei Reifeteilungen vonstatten gehen, und zwar eine diploide Mutterzelle 4 haploide Tochterzellen erzeugt. Und wichtig zu wissen ist, dass es eine zufällige Trennung ist und eine Durchmischung der homologen Chromosomen stattfindet, was den Genpool natürlich der entstehenden Pflanzen erhöht. Bei der ersten Reifeteilung. Diese erste Phase dauert im Unterschied zur Mitose Wochen bis Monate. Zunächst werden die DNS-Fäden zu Chromosomen aufgeschraubt, Gliptothen, und die Homologen lagern sich paarweise zusammen, Zytogonaden. Mit diesem Abschluss der Parallellagerung ist auch jedes Chromosom längs geteilt. Die 4 Chromatiden liegen dabei nebeneinander, Parchyten, also das sind die Fachbegriffe nochmal dafür. Anschließend lösen sich die Chromosomenpaare wieder voneinander. Anstelle besonders intensiver Chromatidenüberlagerung ist die Trennung jedoch verzögert. Die Chromatiden können hier zerbrechen und über Kreuz wieder verheilen. Das nennt man Crossing Over oder Chiasmabildung. Das habe ich ja gerade noch schon erwähnt, dass es bei der Erhöhung des Genpools und der Varietät hilft. Dadurch findet ein Genaustausch zwischen den väterlichen und mütterlichen Homologen-Chromosomen statt. Durch anschließende Kontraktion verkürzen sich die Chromosomen weiter und verteilen sich regelmäßig an den Kernmembranen. Das ist die Prophase. Die folgenden beiden Schritte sind sehr ähnlich den entsprechenden Vorgängen in der Mitose. Zunächst ordnen sich die Chromosomen nach Auflösung der Kernmembranen der Äquatorialebene an. Die Kernspindel wird sichtbar und die Chromosomen werden durch den Kernspindelapparat getrennt. Dabei wandern jeweils ganze Chromosomen zu den entgegengesetzten Polen. Die Verteilung des jeweiligen väterlichen und mütterlichen Chromosoms ist rein zufällig und führt zu einer Anordnung des Genoms. Meta- und Anaphase. Nach teilweiser Entschraubung der Chromosomen und kurzer Ruhepause, Telophase und Interkinese, ist der Chromosomensatz pro Kern nunmehr halbiert. Die zweite Reihenverteilung läuft wie eine normale Mitose ab. Aus den zwei haploiden Zellen der ersten Reihenverteilung entstehen vier haploide Geschlechtszellen. Kommen wir nun zu den Mutationen. Mutationen sind ja meist negativ, weil irgendwie Fehler in der Meiose aufgetreten sind oder die UV-Röntgenstrahlen oder irgendwelche anderen Stoffe wie Dioxine, Benzol, Restiziole eingedrungen sind. Und verschiedene Genmutationen sind Genommutationen, Chromosommutationen und ja, fangen wir noch damit an. Die Genommutation. Also es gibt zwei verschiedene. Es gibt einmal, dass es viel zu wenig Chromosomen gibt. Das nennt man Anaploid. Oder eine Vervielfachung des Chromosomensatzes. Das nennt man Polyploid. Da hapert es an der Funktion der Spindelapparate bei der Meiose. Bei der Chromosomenmutation gibt es auch verschiedene Varianten. Es gibt einmal die Deletion, da fehlt ein Chromosom-Mittelstück. Es geht irgendwie verloren. Dann gibt es die Duplikation, dass ein Abschnitt des homologen Chromosoms verdoppelt in diesem Chromosom. Dann gibt es die Translation, da findet eine Übertragung von Brückenstücken, die nicht homolog sind, statt. Und dann die Inversion, da werden Brückenstücke seitenverkehrt wieder eingebaut, wenn die Chromosomen zerbrochen sind. Dann gibt es noch die Genmutation. Und da gibt es zum einen die Punktmutation, also ein Ausfallen einer Base eines Mononukleotids, dass einfach eine Base fehlt bei dieser Anreihung der Ketten. Und dann gibt es auch noch die Bloch-Mutation, auch bekannt als Mehrpunktmutation, dass eine Ablage eines Gens verschoben bzw. verfälscht ist, wenn die DNA, DNS verdoppelt werden soll. Und ja, also zum Schluss vielleicht noch, wenn man so Stammbäume vor Augen hat und die Generation bzw. Eltern und Kinder der Generation nachverfolgen möchte in ihren genetischen Erbmaterialien, gibt es noch die Begriffe Genotyp und Phänotyp, die wichtig sind. Der Genotyp ist die Summe der Erbanlagen eines Individuums, also wie viele Erbanlagen der hat. Und der Phänotyp ist das äußere Erscheinungsbild. Das war's erstmal.